Hallo und herzlich willkommen zum Ist Klüger, nicht weniger Podcast. Sehr schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Daniel, ich bin Ernährungsberater und ernährungspsychologischer Coach und heute sprechen wir über das sehr, sehr spannende Thema Selbstliebe in Bezug auf das Ziel einer Abnahme oder das Ziel einer Ernährungsumstellung. Denn das ist natürlich das, worum es in diesem Podcast am häufigsten geht. Das Thema Selbstliebe, das ist in den letzten Jahren, zumindest in meiner Wahrnehmung, doch schon immer wichtiger geworden und immer mehr Leute sind sich mehr oder weniger dessen bewusst, dass, wie sie mit sich selber reden, dass das eine Auswirkung darauf hat, wie sie sich so fühlen und auch was für Ziele sie im Leben erreichen können. Und natürlich hat das auch eine gewisse Auswirkung auf das Thema Abnehmen oder einfach eine gesunde Ernährung umzusetzen etc. Die Frage ist nur, hat das eine positive oder hat es eine negative Wirkung? Und genau darum wollen wir uns in dieser Folge kümmern. Und ganz zu Anfang kannst du dir mal einmal zwei Sätze sozusagen vor dem inneren Auge selber sagen und mal schauen, was das Ganze mit dir macht. Und dann starten wir direkt rein in das Thema. Der eine Satz lautet, ich bin zu dick oder ich bin nicht sportlich genug oder irgendwas in die Richtung. Und erst wenn ich abgenommen habe oder eben dieses Problem behoben habe, dann werde ich mich selbst lieben können. Oder Satz Nummer 2, ich liebe mich so, wie ich bin, mein Körper ist gut so, wie er jetzt ist. Fühl da mal kurz rein und dann wirst du feststellen, dass das zwei völlig unterschiedliche Sachen mit dir macht. Aber was davon ist jetzt die gute? Das lässt sich eigentlich gar nicht so einfach sagen. Denn Satz Nummer 1 führt natürlich dazu, dass du dich jetzt erstmal nicht besonders gut fühlst, aber er spricht zumindest für eine gewisse Veränderung. Ja, ich bin jetzt aktuell zu dick, aber wenn ich dann abgenommen habe, dann werde ich mich selber lieben können. Ja. Im Moment fühle ich mich nicht gut, aber ich will was ändern. Oder Nummer 2, so ein bisschen das Gegenteil, ich fühle mich jetzt gut, aber ich brauche auch nichts zu ändern. Das ist natürlich schön, wenn du dich dann jetzt gut fühlst, führt aber eventuell dazu, dass du eben keine Ziele angehst. Und wir wollen diese ganze Sache heute mal ein bisschen genauer beleuchten. An dieser Stelle eine ganz kurze Vorwarnung. Das kann sein, dass an der einen oder anderen Stelle mal so ein paar Klartextworte gesprochen werden. Gerade wenn ich ohne meine wunderbare Frau Milena bin, neige ich doch dazu, hier und da mal ein bisschen flapsig über die Stränge zu schlagen. Also wenn du jemand bist, der sehr, sehr leicht zu triggern ist, dann ist das vielleicht nicht die richtige Folge für dich, aber ich werde wie immer versuchen, das Ganze möglichst differenziert zu betrachten. In der folgenden Folge werden wir uns jetzt 5 Hauptgedanken aus der Selbstliebebewegung nehmen und die einfach einmal beleuchten von beiden Seiten. Also was ist gut an diesem Gedanken und was ist vielleicht auch eher hinderlich. Dazu möchte ich sagen, ich bin jetzt kein absoluter Selbstliebe-Experte und man kann das Thema natürlich auch hier und da ein bisschen anders auslegen. Da gibt es, denke ich, auch die verschiedenen Richtungen, aber so grob fasst es das, denke ich, schon ganz gut zusammen und ich denke, jeder, der sich darauf einlässt, kann hier viel draus mitnehmen. Gehen wir zunächst einmal durch diese fünf Hauptgedanken und schauen uns die mal einfach erstmal so an, bevor wir dann näher reinschauen, was daran gut und was daran schlecht ist. Der erste Gedanke ist, du bist gut so, wie du bist. Du musst nicht verändern, um wertvoll zu sein. Und dein Selbstwert entsteht nicht durch deine Leistung oder dein Aussehen oder deine Anpassung an irgendwelche äußeren Normen. Gedanke Nummer 2. Selbstakzeptanz statt Selbstoptimierung. Der Fokus liegt hier darauf, sich selber so anzunehmen mit den Stärken und aber eben auch mit den Schwächen, die man hat. Und der eigene Körper, aber auch die eigenen Emotionen, also das, wie man ist, auch das, was eher unangepasst ist, das darf so sein. Gedanke Nummer 3 der Selbstliebe ist Selbstfürsorge als tägliche Praxis auszuüben. Das bedeutet, sich selber immer gut zu behandeln, Grenzen zu setzen, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und sich Erholung, Genuss und auch Mitgefühl sich selbst gegenüber zuzugestehen. Gedanke Nummer 4 ist eine grundsätzliche Kritik an gesellschaftlichen Schönheitsidealen. Ja, das heißt also zu sagen, bei Schlankheitswahn, Perfektionsdruck, Leistungsfetisch, ja, da gehe ich nicht ganz mit. Und ich sehe einfach, dass es da eine große Vielfalt gibt. Jetzt hier für uns natürlich insbesondere bezogen, es gibt eine große körperliche Vielfalt und das soll auch gefeiert werden. Der Stichwort ist hier Body Positivity. Und Gedanke Nummer 5 aus der Selbstliebe ist eine emotionale Selbstfreundlichkeit. Und da heißt es einfach dann, Fehler und Krisen, die man so hat, die dürfen einfach sein und gehören mit dazu. Und anstatt, dass man sich selber kritisiert, soll man in einen liebevollen inneren Dialog gehen. So, das sind meine 5 Hauptgedanken, die ich aus der Selbstliebebewegung rausgesucht habe. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Sicherlich gibt es da noch andere Gedanken dazu. Aber diese 5 wollen wir uns mal einmal genauer anschauen. Und dann eben ein Fazit ziehen. Selbstliebe gut oder schlecht, wenn du ja etwas an deiner Ernährung ändern möchtest, zum Beispiel, wo es halt hier so häufig darum geht, ein paar Kilos abzunehmen und dann auch eben entsprechend das Ganze nachhaltig zu gestalten. Gedanke Nummer 1 war, du bist gut, so wie du bist. Du musst nichts verändern, um wertvoll zu sein, und dein Selbstwert entsteht eben nicht dadurch, dass du eine gewisse Leistung bringst oder ein gewisses Aussehen hast und an äußere Normen da angepasst bist. Ja, was sagen wir zu diesem Satz? Wie kann dich das Ganze unterstützen? Und ich finde, es ist hier eine ganz wertvolle Sache mit dabei. Und zwar verhindert dieser Gedanke, dass du permanent in der Zukunft nur glücklich bist. Also dieser Gedanke, ich bin jetzt schon, wie ich bin, wertvoll genug, der verhindert, dass du zum Beispiel sagst, erst wenn ich 5 Kilo abgenommen habe, dann bin ich wirklich gut, weil mit 5 Kilo weniger, da gefalle ich mir dann erst richtig. Und dieser zweite Satz, also erst mit 5 Kilo weniger bin ich besser, der kann nämlich sehr schnell dazu führen, dass du immer nur in der Zukunft glücklich bist. Denn mit 5 Kilo weniger denkst du vielleicht dann, oh, ja, 5 Kilo weniger, das war gut, aber ich sollte nochmal 2 und dann nochmal 2 und dann nochmal. Und das kann unter Umständen natürlich eine negative Spirale führen, in der du immer nur in der Zukunft glücklich bist, weil du nie mit dem zufrieden bist, was du hast. Und jetzt direkt zu sagen, nein, ich bin jetzt auch schon so, wie ich jetzt bin, wertvoll, das kann dich da quasi ausbremsen und zu sagen, okay, du kannst dann sozusagen mit dir selber glücklich sein und ja, wenn du ein paar Kilos abgenommen hast, vielleicht sogar nochmal einen Ticken glücklicher, das lässt dieser Gedanke durchaus zu, wenn man es denn möchte. Auf der anderen Seite, wie kann das schaden, wenn ich es übertreibe und zu sagen, ja, ich brauche nichts ändern, weil ich bin ja eh so gut, wie so wie ich bin, dann kann das natürlich dazu führen, dass du überhaupt gar nicht erst die Veränderung angehst, weil du selber sagst, ja, ich bin ja gut, so wie ich bin. Das ist eigentlich, finde ich, aber gar kein Problem, wenn man das denn ehrlich so fühlen kann, dann ist es ja schön. Schwierig wird es vor allen Dingen dann, wenn du denkst, du musst dich so lieben, wie du jetzt bist. Du solltest jetzt glücklich sein, wie du jetzt bist, aber es in Wirklichkeit nicht bist. Aber aufgrund dieses Gedanken dann keine Veränderung anstrebst, weil du solltest dich ja so glücklich fühlen. So kann dieser Satz dich dann tatsächlich ausbremsen und dazu führen, dass du vielleicht sogar unglücklich wirst. Kommen wir zu Gedanken Nummer 2, Selbstakzeptanz statt Selbstoptimierung. Ja, da geht es halt eben darum, dich selber anzunehmen mit deinen Stärken und aber auch deinen Schwächen und eben, dass dein Körper so wie er es sein darf, auch deine Emotionen, deine Gefühle, die du hast, so sein dürfen und auch alles, was eben nicht diesen gesellschaftlichen Normen entspricht. Was spricht für diesen Gedanken? Erst einmal kann das natürlich den Selbstwert von dir erhöhen. Zu sagen, alles, wie ich jetzt bin, das ist okay so. Ich habe zwar Fehler XY, aber eben auch Stärke XY und diese Mischung, die ist gut so, wie sie ist. Auf der anderen Seite, da sind wir wieder sehr, sehr ähnlich wie bei dem vorherigen, kann der Gedanke natürlich auch eine gewisse Entwicklung verhindern, zu sagen, okay, ja, all diese Schwächen, die ich habe, die dürfen so sein, daran muss ich gar nichts tun. Und es ist aber so, dass wenn ich mir quasi sozusagen gar keine Entwicklung zugestehe, also keine Ziele erreiche, dann nehme ich mir eine sehr kraftvolle Möglichkeit, meinen Selbstwert tatsächlich zu steigern. Denn wenn du schon mal irgendein Ziel verfolgst, ich muss ja jetzt gerade wieder an unsere Anti-Süßhunger-Challenge denken oder die neueste Challenge, die wir gemacht haben, die Meal Prep Challenge, dann haben wir dort immer wieder erfahren, dass Menschen es einfach sehr, sehr bestärkend finden, sich gewisse Ziele zu setzen und diese dann zu erreichen, auch wenn sie manchmal nicht einfach sind und auch wenn viele der Teilnehmer zwischendurch mal keine Lust darauf hatten, das zu machen, war es am Ende dann oft ein sehr, sehr bestärkendes Gefühl. Und da besteht eben die Gefahr drin, wenn ich sage, alles wie es ist, darf genauso sein, dass man sich das ausbremst. Da muss man dann an dieser Stelle ein bisschen aufpassen, denn das würde dann nicht den Selbstwert erhöhen, sondern ihn tatsächlich reduzieren. Kommen wir also zum dritten Gedanken. Und der dritte Gedanke lautet Selbstfürsorge als tägliche Praxis. Und das heißt also, sich selber gut behandeln, Grenzen setzen wird aufgeführt, auf die eigenen Bedürfnisse achten, sich Erholung, Genuss oder Mitgefühl zugestehen. Was spricht jetzt hier für diesen Gedanken? Ich denke, es ist immer ganz wichtig, die eigenen Bedürfnisse zu kennen und auch entsprechend ernst zu nehmen. Und auch zu wissen, dass erstmal nichts falsch daran ist, Bedürfnis XY zu haben. Also zum Beispiel das Bedürfnis nach der Schokolade. Das ist erstmal nicht weiter schlimm und es macht dich zu keinem schlechten Menschen. Und das erstmal anzuerkennen, das ist eine schöne Sache. Die Schwierigkeit besteht hier darin, oft denke ich in der heutigen Welt, dass man eben abwägen muss, oft zwischen kurzfristigen und langfristigen Bedürfnissen. Diese Selbstfürsorge, sie sollte auf jeden Fall nicht dazu führen, dass man plötzlich nur noch die kurzfristigen Bedürfnisse sieht, die in der Regel sehr viel lauter sind und sozusagen dementsprechend einfacher wahrzunehmen sind, gerade am Anfang, und dann entsprechend langfristige Bedürfnisse, wo zum Beispiel der Punkt hingehört, dass man sich gerne ein bisschen fitter fühlen möchte, dass man gerne ein paar Kilos abnehmen möchte, das sind oft eher so langfristige Sachen, dass man diese gar nicht mehr wahrnimmt und sich nur noch um das Kurzfristige kümmert. Denn wenn man in diese Falle gerät, dann führt das am Ende eben dazu, dass man selbst die kurzfristigen nicht mehr wirklich genießen kann. Und da mache ich ein kurzes Beispiel. Du hast das kurzfristige Bedürfnis nach Süßigkeiten oder Knabberkram und aber langfristig das Bedürfnis, gesünder, fitter, vielleicht ein bisschen schlanker zu sein. Beide stehen jetzt in einem gewissen Widerspruch erst einmal. Jedenfalls kann ich nicht ohne Ende beide immer erfüllen. Wenn ich jetzt vor allen Dingen mich auf das kurzfristige Bedürfnis nach den Süßigkeiten und dem Knabberkram nämlich konzentriere, dann hat das folgende Effekte. Erstens, wenn ich diesem Bedürfnis immer und immer wieder nachgehe, hat das den sehr unangenehmen Effekt, dass dieses Bedürfnis auch sehr viel häufiger auftreten wird. Ja, weil sich mein Körper so ein bisschen merkt, so, hey, immer wenn ich Bock auf Schokolade habe, bekomme ich auch Schokolade. Und dann hat er immer öfter Bock auf Schokolade. Dazu kommt ein ganz, ganz gemeiner Effekt, der mit unseren Glückshormonen sozusagen zusammenhängt. Ich erkläre es hier auch wieder sehr vereinfacht. Wenn du deine Schokolade isst am Anfang und dein Körper kennt das noch nicht so sehr, dann schüttet der Glückshormon aus. Das wird aber mit jedem Mal, wo du Schokolade isst, ein klein bisschen weniger, sodass du mehr Schokolade brauchst, um den gleichen Effekt zu haben. Zusätzlich merkt sich dieser Körper aber diesen Effekt vom ersten Mal und verlangt immer häufiger nach Schokolade. Und wenn dann aber gar keine Glückshormonausschüttung kommt, dann verlangt er nochmal nach Schokolade, weil er sagt halt, Moment, eigentlich sollte doch Schokolade bedeuten Glückshormone. Das tut es aber nicht mehr, also nochmal Schokolade. Das ist also so ein bisschen so ein Teufelskreis, sodass Menschen, die solchen Bedürfnissen nachgehen, eine sehr hohe Erwartung daran haben, dass da ein gewisser Ausschüttung von Glückshormonen passiert. Also dessen sind sie sich nicht immer so ganz bewusst, aber sozusagen unterbewusst passiert, dieser Effekt. Aber in Wirklichkeit funktioniert das gar nicht und dann kommt man sehr schnell in so einen Teufelskreis rein. Das ist also der unangenehme Nebeneffekt Nummer 1. Also dieses Bedürfnis immer zu befriedigen führt dazu, dass ich das Bedürfnis immer häufiger habe, wäre die Kurzfassung davon. Und dieses Bedürfnis dann auch sehr, sehr häufig zu befriedigen, das führt natürlich jetzt dann schlussendlich dazu, dass es wirklich erst im Kontrast zu dem langfristigeren Ziel steht, nämlich ein bisschen fitter und vielleicht auch schlanker zu sein. Denn ja, die meisten von uns wissen, denke ich, dass viele dieser Lebensmittel, die diese kurzfristigen Bedürfnisse befriedigen, eher ungünstiger sind für unsere Figur, für unsere Fitness etc. In einem gewissen Rahmen natürlich alles selbstverständlich möglich, aber in der Masse eben nicht. Und ab dem Moment, wo das halt bei mir eine entsprechend große Anzahl einnimmt, dass beide Ziele eben in Kontrast stehen, weil ich eben so viel Knabberkram zu mir nehme, dass ich dadurch deutlich zunehme und immer weiter zunehme, dann wird mir natürlich irgendwann dieses langfristige Ziel auch sehr bewusst. Und irgendwann ziehe ich natürlich diesen Schluss auch und weiß natürlich auch, dass das, was ich da tue, eigentlich im Kontrast zu einem anderen Ziel, nämlich dem fitter und schlanker sein, steht. Und das ist jetzt der Moment, wo ich sogar dieses kurzfristige Bedürfnis zwar befriedige, aber überhaupt nicht mehr genießen kann, sondern anfange, das mit Schuldgefühlen in Verbindung zu bringen. Das kann am Anfang unterbewusst sein und immer dazu führen, dass man immer noch und noch und noch mehr isst und sich gar nicht so richtig bewusst ist, warum man sich dabei so schlecht fühlt. Das kann auch sehr bewusst ablaufen, das ist unterschiedlich. Aber das ist ein großer Kontrapunkt von dieser Bedürfnisgeschichte, wenn man es falsch macht und es so interpretiert als ich muss jedes Bedürfnis, was oder sollte jedes Bedürfnis, was aufkommt, immer sofort befriedigen, dann kann das schnell dazu führen, dass ich mich nur um das Kurzfristige drehe. Eigentlich ist das natürlich nicht so gemeint, denn es steht ja auch da, man soll Grenzen setzen. Ja, da geht es hoffentlich auch darum, sich selber gegenüber die eine oder andere Grenze zu setzen und das Ganze abzuwägen. Aber das ist hier ein Risiko, in das man bei diesem Punkt nicht hineingeraten sollte. Damit kommen wir zu Punkt Nummer 4 und das ist die Kritik an gesellschaftlichen Schönheitsidealen. Ja, also bei Schlankheitswahn und entsprechendem Perfektionsdruck möchte die Selbstliebebewegung nicht mitgehen und es soll vor allen Dingen auch körperliche Vielfalt gefeiert werden. Das ist so das Stichwort Body Positivity. Was spricht jetzt hier dafür? Erstmal muss man wirklich sagen, und das wissen wir als Coaches, die auch tatsächlich ja viele Leute betreuen, immer und immer wieder sehen wir das, dass Menschen sind wirklich super, super unterschiedlich. Die Ergebnisse, die man erzielen kann mit dem gleichen Aufwand, sind unterschiedlich, da ist nicht jeder gleich. Es gibt unterschiedliche Lebenssituationen und es ist vom Grundsatz her erstmal richtig zu versuchen, möglichst zu sagen, ich versuche jeden individuell zu betrachten oder mich selber individuell zu betrachten und nicht zu sehr mit anderen zu vergleichen und vor allen Dingen nicht so mit diesen Idealbildern mitzugehen. Das ist in der Theorie super sinnvoll, in der Praxis manchmal nicht einfach umzusetzen, haben wir auch schon viel darüber gesprochen. Der Kontrapunkt, auf den ich jetzt hinaus möchte, ist jetzt nicht, dass das nicht unbedingt realistisch ist, das ist nochmal ein anderer Punkt. Ich möchte jetzt hier darauf eingehen, was passiert, wenn man das Ganze übertreibt. Denn das ist durchaus eine Sache, auch die passiert in der letzten Zeit gefühlt relativ häufig. Und an der Stelle möchte ich jetzt eine kurze Warnung nochmal aussprechen. Ich werde jetzt hier gleich ganz konkret über Zahlen sprechen. Und das kann sein, dass du da außerhalb dieser Reichweite und dieser Zahlen agierst und sich das für dich dann vielleicht nicht so gut anfühlt, wenn du diesen kleinen, ich sag mal, Tritt in den Hintern nicht verkraften kannst, dann skippe die nächsten Minuten einmal. Ansonsten kommt jetzt hier meine Klartextsache. Ja, es ist natürlich so, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Und ja, es ist so, dass man Gesundheit nicht einfach in Körpergewicht messen kann. Schwierig wird es immer dann, wenn wir gewisse Extreme als normal wahrnehmen. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der es sehr viele von diesen Extremen tatsächlich in Bezug auf das Gewicht tatsächlich gibt, sie also tatsächlich als relativ normal wahrgenommen werden. Und jetzt einfach mal, um in Zahlen zu sprechen, ich beziehe mich jetzt hier auf den BMI, der ist ganz oft in Kritik, allerdings nicht wirklich gerechtfertigt, denn der BMI ist dann nicht zuverlässig, wenn du ein Bodybuilder bist. Ansonsten, wenn du jetzt nicht exzessive Mengen an Muskelmasse hast, ja, also für jeden, der dich sagt, ich renne mindestens dreimal die Woche ins Fitnessstudio und versuche wirklich massiv Muskelmasse aufzubauen, ist es eigentlich nicht relevant, dass der BMI da nicht so zuverlässig ist. Eher noch ist er ein bisschen zu entspannt. Und wenn wir jetzt einfach mal sagen, in einem gesunden Bereich können wir sagen, ist natürlich das Normalgewicht, ist klar. Und wir nehmen jetzt hier nochmal das Übergewicht mit hinzu. Es gibt durchaus gewisse Sachen, dass man sagen kann, bei gewissen Situationen könnte es vielleicht sogar ein Vorteil sein, im leichten Übergewicht zu sein. Also wir sagen, alles, was wir in einem gesunden Rahmen sich bewegt, das ist das Normalgewicht und auch das leichte Übergewicht. Da haben wir jetzt mal hier ein Beispiel. Und weil ja die meisten unserer Teilnehmer auch weiblich sind, habe ich einfach mal die Durchschnittsfrau genommen. Die Durchschnittsfrau ist laut Statista, glaube ich, war die Quelle 1,66 groß. Und die Spanne vom Normalgewicht bis zum normalen Übergewicht, sage ich mal, liegt hier zwischen 51 Kilo, das ist das Leichteste, was diese Frau wiegen sollte, darunter wäre Untergewicht, und 83 Kilo. Das wäre sozusagen die Übergewichtsgrenze, also ab 83 oder ich glaube ein bisschen drunter, ich habe die Zahlen gerundet, wäre es dann Adipositas, also Fettleibigkeit. Und wir haben jetzt hier also eine Spanne von 30 Kilo, in der wir darüber reden können, dass das alles gesund sein kann und dass das entsprechend zu der normalen, ich sag mal, Körpervielfalt dazugehört. 30 Kilo ist natürlich wirklich schon eine ganz gute Bandbreite, aber wir müssen natürlich auch nicht darüber reden, dass es wirklich viele Menschen gibt, die mit der entsprechenden, wichtig musst du jetzt immer die Größe dir vor Augen halten, wenn du größer bist, dann geht es natürlich weiter nach oben, kannst du dir auch einfach mal selber deinen BMI ausrechnen, aber sobald du über den BMI von 30 kommst, also in die Fettleibigkeit gerätst und nicht zusätzlich wirklich, wirklich eine Riesenmenge an Muskelmasse hast, dann kannst du davon ausgehen, dass das gesundheitlich etwas mit dir macht und zwar nichts Positives. Und da sollten wir auch nicht hingehen und irgendwie die Augen vor verschließen, wenn das eine Sache ist, die du bewusst wahrnimmst, wenn du dich selber, tatsächlich so gerne annehmen möchtest, wie du bist und da deutlich außerhalb des Rahmens bist, aber ein Leben führst für dich, wo du sagst, hey, das ist gut so, dann würde ich dich an dieser Stelle fragen, warum hörst du jetzt gerade diesen Podcast, in dem es um das Thema Abnehmen geht. Aber wenn dem so wäre, dann kann man immer sagen, hey, mit dem Risiko lebe ich. Ja, wie zum Beispiel Milena und ich ab und zu mal einen Schluck Alkohol trinken, obwohl wir wissen, Alkohol ist niemals gut, nicht in den kleinsten Mengen. Ja, aber manchmal geht man halt dieses Risiko ein. Und so könnte man es mit dem Körpergewicht auch natürlich betrachten. Aber wir dürfen hier nicht den Fehler machen und sagen, auch damit kannst du entsprechend sehr gesund sein, denn die Risikofaktoren natürlich, die steigen. Ja, natürlich gibt es auch im Fettleibigkeitsbereich Menschen, die gesünder sind als andere. Bestimmt gibt es auch Menschen, die im Bereich der Fettleibigkeit sich bewegen und gesünder sind als Menschen, die sich im Normalgewicht bewegen. Aber die Tendenz ist doch schon eben sehr, sehr stark in eine andere Richtung und eben das Gewicht ist etwas, was sehr viel mit deiner Gesundheit macht. Und das dürfen wir bei all der Körpervielfalt einfach nicht vergessen. Also, meine Sache als Ernährungsberater an dieser Stelle wäre einfach zu sagen, okay, alles, was jetzt so im Normalgewichtsbereich ist, bis in das leichte Übergewicht rein, da können wir uns auf jeden Fall darüber unterhalten, ob das alles zu der normalen Körpervielfalt dazugehören sollte, jetzt gerade im normalen Leben, sage ich mal, und unter den Umständen, unter denen wir leben. Und wenn man dann trotzdem noch aktiv und sich fit fühlt und so, alles super. Darüber hinaus wird es dann aber wirklich schon echt dünn und wir dürfen nicht hingehen und sagen, okay, das hat nichts, das hat keine Auswirkung. Und trotzdem bin ich mir natürlich bewusst, denn jeder Fünfte in Deutschland fällt nämlich in diesem Bereich, das ist schon echt nicht wenig. Es gibt viele, wahrscheinlich auch viele Hörer, die das jetzt gerade hören, die da rausfallen. Das macht dich natürlich nicht zu einem schlechten Menschen, aber wir müssen einfach so ehrlich sein und sagen, das ist gesundheitlich ein sehr hoher Risikofaktor. Das ist also der Kontrapunkt. Ne? Der Pro-Punkt ist, wir sind alle unterschiedlich, wir sind alle individuell. Jeder hat es unterschiedlich schwer oder unterschiedlich leicht. Aber dieser Bereich, in dem man wirklich noch argumentieren kann, hey, das ist alles das Gesunde, der ist natürlich schon in gewisser Art und Weise eingeschränkt. Und man sollte da die Augen nicht vor den Risiken verschließen. Okay, das ist mein kurzer Talk zum ein paar vielleicht etwas härtere Worte und mit klassischen Zahlen. Wir kommen zum fünften Punkt und das ist die emotionale Selbstfreundlichkeit. Und die bedeutet, Fehler und Krisen gehören zum Menschsein dazu. Und statt sich selber zu kritisieren, sollte man lieber einen liebevollen inneren Dialog führen. Und ja, was fällt mir dazu Positives ein? Genau, ich denke, es ist ganz wichtig anzuerkennen, dass jeder Fehler macht. Und das ist auch eine Sache, die man auch bei so einer Abnehmreise immer und immer wieder macht. Und da ist es eben wichtig, dass man sich dafür nicht fertig macht. Denn egal, was du angehst, egal welches Projekt, sei es jetzt das Abnehmen, es kommt der Punkt, an dem du stolpern wirst. Es kommt der Punkt, an dem du fallen wirst. Da sprechen wir auch immer und immer wieder drüber in diesem Podcast. Und natürlich auch in unserem Abnehmen ohne Kalorienzählen Programm ist das ein Thema. Und dann kommt es einfach eben darauf an, diesen Fehler abzuhaken und zu sagen, hey, das war okay so, das ist nicht schlimm, dass mir das passiert ist und ich stehe jetzt auf und ich mache weiter. Diesen Punkt finde ich wirklich sehr schön. Dementsprechend fällt mir da auch ehrlich gesagt nicht so ein, was dagegen spricht. Abschließend möchte ich diese Folge jetzt mit einer Technik, mit der du so ein bisschen abwägen kannst zwischen kurzfristigen und langfristigen Bedürfnissen. Das war ja durchaus hier auch ein Thema des ganzen Podcasts und auch dieser ganzen Selbstliebe-Geschichte. Und ja, diese Technik funktioniert wie folgt. Sie beruht in der Basis auf der sogenannten Stuhldialog-Technik aus der Gestalttherapie und sagt eigentlich nicht viel anderes als, dass du sozusagen deinen unterschiedlichen Bedürfnissen einmal ein bisschen Raum gibst, indem du ihnen so ein bisschen so eine gewisse Persönlichkeit gibst. Du stellst dir einen inneren Tisch vor oder stellst dir den Tisch tatsächlich dahin. Dann setzt du in die linke Ecke, setzt du dann deine kurzfristigen Bedürfnisse, zum Beispiel, ich habe jetzt gerade Lust auf Schokolade, in die rechte Ecke setzt du deine langfristigen Bedürfnisse und die sagen, hey, ich möchte gerne gesund, fit und schlank sein und du selbst setzt dich in die Mitte und moderierst das Ganze. Du gibst also beiden eine Stimme und einen Raum und fragst sie, hey, was brauchst du gerade und was ist dir gerade wichtig und dann erarbeitest du mit beiden gemeinsam eine Lösung, mit der im Grunde genommen alle arbeiten können oder mit der alle leben können. Das kann zum Beispiel sein, zu sagen, hey, diese bewussten Ausnahmen, die Schokolade zum Beispiel zu essen, die sind okay. Die sind nicht nur okay, die dürfen nur nicht permanent sein, aber eigentlich führen die sogar zu dem gesunden, langfristigen Leben, was ich möchte, weil ich mir zum Beispiel sage, okay, ich möchte ja auch eine gewisse Lebensqualität haben und diese komplette Askese, die ist nichts für mich. Also wenn ich mich voll auf dieses langfristige Bedürfnis stürzen würde und sagen würde, ab jetzt gibt es das nie, nie wieder, dann würde das bei mir ins Gegenteil umschlagen und dann würde ich das völlig boykottieren. Und so kann man das beides zusammensetzen und sagen, eigentlich dadurch, dass ich mir diese Ausnahmen erlaube, ist es für mich erst möglich, das Ganze nachhaltig umzusetzen, aber es darf eben nicht permanent sein und so habe ich insgesamt eine Lösung, mit der sozusagen beide Bedürfnisse gut klarkommen. Das Schokoladenbedürfnis sagt sich so, hey, okay, ich muss nicht fünfmal am Tag Schokolade essen, vielleicht reicht alle 2 Tage, aber dafür genieße ich es richtig und das langfristige Bedürfnis nach Fitness, nach Gesundheit, nach etwas schlanker sein, sagt sich, hey, damit kann ich mein Ziel immer noch erreichen oder ich kann es sogar noch besser erreichen, weil ich etwas habe, was ich nachhaltig umsetzen kann. Und einfach dieses Bewusstsein über diese beiden verschiedenen inneren Agenten oder Spieler, das kann einfach helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. kommen wir zum Abschluss einmal zu einem Fazit. Selbstliebe, boykottiert dich das jetzt eher oder hilft es dir? Ich finde, Selbstliebe, so wie ich glaube, dass sie gemeint ist, ist eine gute Sache. Denn Selbstliebe heißt eigentlich nicht, sich voll auf kurzfristige Bedürfnisse zu stürzen, zu sagen, alles ist so hundertprozentig, wie es ist und ich darf überhaupt gar nichts daran ändern. Das heißt Selbstliebe, denke ich, nicht und sollte es vielleicht auch nicht heißen. Es birgt aber immer die Gefahr, dass man genau dahin abdriftet oder es zumindest als Ausrede nutzt. Ich denke allerdings, wenn du wirklich mal in dich selber reinfühlst und sagst, okay, wie fühlt sich das an, dass sich dann eigentlich so diese Fehlerquellen relativ schnell selbst enttarnen. Ne? Also wenn man sozusagen versucht, sich selber ja so ein bisschen einzureden, hey, ich darf da jetzt nichts dran ändern, weil Selbstliebe, dann wird das relativ schnell dazu führen, dass du dich eigentlich nicht gut fühlst und eigentlich merkst, dass irgendwas da nicht stimmt. Hab also immer einen gewissen kritischen Blick darauf, gestehe dir durchaus zu sagen, hey, ich möchte gerne was ändern und diese und jene Eigenschaft an mir, die würde ich gerne verbessern. Sei da aber auch verständnisvoll mit dir selber. Also wie immer liegt irgendwo das Maß in der Mitte. Und ich hoffe, dass dir diese Folge da ein bisschen weitergeholfen hat, da Gedanken zu sortieren. Ansonsten startet in Kürze auch schon wieder unser Abnehmen ohne Kalorienzählen-Programm. Wenn dir also, was ich dir erzählt habe, gefallen hat und du sagst, hey, ich hätte Lust, dass der Daniel oder eben auch meine Frau, die Milena, mich auf meiner persönlichen Abnehmreise mit an die Hand nehmen, dann schau mal auf den Link unten im Profil. Da findest du nämlich unser Abnehmen ohne Kalorienzählen-Programm mit weiteren Infos. Wir starten die nächste Anmelderunde vom 31. August bis zum 7. September und dann geht es wie immer gemeinschaftlich los. Ja, und ansonsten sage ich einfach nur, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.